Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, heute hier zu sein, die Predigt zu halten, das Wort Gottes zu betrachten und das Wort Gottes auf uns wirken zu lassen. Und das Hören auf das Wort Gottes schließt ein, dass wir es noch einmal bewusst in uns aufnehmen. Bewusst noch einmal einen Blick auf das Geschriebene werfen, um das, was damals überliefert wurde, auch noch mal neu zu hören. Wir werden eine Geschichte heute Morgen hören, die uns überliefert ist aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 10 und 11. Und ich bedanke mich bei denen, die jetzt diese Geschichte hier vorlesen werden.
Der Hauptmann Cornelius. Es war aber ein Mann in Caesarea mit dem Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer für Gott, zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah 3-mal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel.
Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, 3 Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.
Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand, denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben.
Apostelgeschichte 11, 1-18. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen? Petrus fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir. Als ich hineinsah, erblickte ich 4-füßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: O nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum 2. Mal vom Himmel: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Das geschah aber 3-mal, und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen 3 Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zum Gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese 6 Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst, und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass sich Gott wehren konnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, man kann, wenn man einen Blick auf den Oktober wirft, nicht umhingehen, so ein Stück die historische Bedeutung dessen, was im Oktober alles in der Weltgeschichte und auch in der Kirchengeschichte passiert ist, einfach ignorieren. Wir feiern ein besonderes Jubiläum, eine Lutherdekade, ein besonderes Jahr der Reformation. 31. Oktober, das Datum wirft seine Schatten voraus. Und man kann am 22. Oktober schlecht am Pult einer Adventgemeinde stehen und nicht wenigstens einen kurzen Satz darüber verlieren, was denn vor 172 Jahren in der Adventbewegung passiert ist, wo Menschen auf der Suche waren, gerungen haben um ein rechtes Verständnis von dem, was Gott geschrieben hat, und eine Hoffnung im Blick hatten und enttäuscht wurden. Und wenn wir auf den 3. Oktober blicken, den 3. Oktober, ein Feiertag der besonderen Art im politischen Leben unseres Landes, wo wir daran denken, dass die Mauer weg ist, dass Grenzen gefallen sind, dann liefert mir das auch eine Vorlage für den Titel der Predigt heute: Gott überwindet Grenzen. Gott überwindet Grenzen. Keiner hätte von diesem Ereignis vor jetzt 26 Jahren gedacht, dass es jemals stattfinden würde. Kein Politiker hätte dafür eine Prognose abgegeben und die ganze Zunft der Zukunftsforscher, die rieb sich verwundert die Augen darüber, was denn überhaupt passiert ist. Und die vielen Kleinpropheten aus unseren eigenen Reihen fielen in Schockstarre und prüften schnell nach, ob das anhand der Schrift überhaupt möglich sein darf, dass plötzlich so ein politisches Ereignis die ganze politische Landschaft verändern wird. Und die Kartenleger, Wahrsager und Orakel, sie alle kamen auch aus dem Tal der Ahnungslosen, als am 9. November die Mauer fiel. Und sie führten sich damit auch mal wieder selbst ad absurdum. Es gibt viele Gründe, für bestimmte Ereignisse in der Geschichte dankbar zu sein. Viele Gründe. Das Unerwartete, das Nichtberechenbare, das Schnelle, das Unaufhaltbare, was immer wieder kommt, was immer wieder zu beobachten ist, das Kraftvolle und Dynamische, das Freiheitliche, das Unkonventionelle, das Mutige und Kompromisslose, das Friedliche und das Betende. Wenn wir diese Charakterisierungen auf die drei Ereignisse übertragen, die im Oktober stattgefunden haben, egal ob Reformation, unsere Enttäuschung, die der Adventbewegung zugrunde lag, oder der 3. November oder der 9., 3. Oktober oder 9. November, all das charakterisiert diese Ereignisse. Welche Bilder gehen dir durch den Kopf, wenn du jetzt noch einmal die Geschichte von Petrus und Cornelius an dir vorüberziehen lässt? So im Zeitraffer. Treffen die Charakterisierung, die ich gerade genannt habe, im Zusammenhang mit den Jubiläen, zum Beispiel Mauerfall, treffen diese Charakterisierungen auch auf die Geschichte von Petrus und Cornelius zu? Ich glaube, unser Text, der pulsiert ja regelrecht vor Leben, vor geistlichem Leben. Da geht eine Dynamik aus, die die gesamte Geschichte, das gesamte Ereignis durchzieht. Und ich möchte, dass wir heute Morgen genau noch einmal auf diesen Text horchen, einen Blick darauf werfen. Und indem wir das tun, einen ersten Schritt haben wir ja schon getan, indem wir gehört haben. Indem wir das tun, setzen wir uns auch dem Wirken des Geistes aus, der uns im Hier und im Jetzt begegnen möchte. Und das möchte ich heute mit euch noch einmal tun. So einen Gang durch diesen Text machen. Es wird ein überschaubarer Gang werden, so ähnlich einem guten traditionellen Sabbatspaziergang, überschaubar, berechenbar auf die eine oder andere Weise. Aber ich glaube auch, wir werden das, was man so gemeinhin Überraschung nennt, durch den Heiligen Geist auch erfahren. Zunächst blicken wir also in den Text. Zunächst werden hier zwei Personen vorgestellt, bekannte Personen, Personen, die das bekannte und traditionelle Leben leben, Personen, die einander erst einmal auch nicht kennen, die keinen Bezug zueinander haben, die in ganz unterschiedlichen Orten wohnen, die also vollkommen unverbunden nebeneinander her existieren. Petrus dort, wo er lebt, bei dem Gerber Simon und Cornelius eben an seiner Wohnung. Und es ist das bekannte und traditionelle Leben, man könnte auch sagen, das ganz traditionelle Leben, was unser Leben auch ausmacht. Und wenn ich das auf die beiden Personen hier beziehe und sage, ja, das ist das bekannte, traditionelle, normale Leben des Cornelius, ganz einfach deshalb, er ging einem ordentlichen Beruf nach. Er war Hauptmann einer römischen Legion. Es gab einige Römer, die dem Glauben gegenüber aufgeschlossen waren. Auch das ist etwas damals Bekanntes gewesen, wenn es auch nicht so häufig vorkam, aber es charakterisiert auch etwas von normalem Leben. Es ist eine Person, die ja einen relativ hohen ethischen Standard lebte. Auch das überliefert der Text und auch das gab es damals. Aber es gab eben, das gehörte auch zu dem normalen Standardleben dazu, es gab eben auch eine klar definierte Grenze zwischen ihm und die zu dem jüdischen Volk existierte. Nämlich, dass es nur Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk gab, durch Beschneidung. Und wenn man diese Grenze überschritt, hatte man eben auch seine eigene soziale Stellung damit gefährdet. Also das war so das bekannte Leben und Denken, in dem sich Cornelius befand. Der Hauptmann hatte einen Beruf, war aufgeschlossen dem Glauben gegenüber, wusste auch genau, da sind die anderen und hier bin ich. Und da gab es eine Grenze, die unüberwindbar schien. Und bei Petrus ist es genau das Gleiche. Er pflegte die jüdischen Gesetze und Rituale, er wollte hingehen und beten, er hielt diese Gebetszeiten ein, er lebte seine Tradition, er war fest im Glauben verankert und wir können das aus diesem Text herauslesen, wie es ihm ja förmlich vollkommen zuwider ist, dieses jüdische Leben einfach hinter sich zu lassen. Er weigert sich, etwas Unreines zu sich zu nehmen und zu essen. Das sind also diese beiden Personen. Sie stehen für zwei Welten, für zwei Pole. Und das nicht nur seit ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Wir feiern hier kein 100-jähriges Jubiläum oder kein 500-jähriges Jubiläum, sondern diese Grenze, die bestand seit über 1000 Jahren. So hatte sich das fest etabliert. Sie sind festgefügt, sie haben wenig bis gar keine Berührungspunkte. Und die Fragen, die sich hier auftürmen, sind die, was sollte sich denn daran verändern? Und warum sollte sich daran etwas verändern? Und die dritte Frage, die man hier anschließen kann, wer sollte daran rütteln? Und diese drei Fragen, warum und was sollte geändert werden und wer, das sind die Fragen, die unser Leben ständig begleiten. Das sind Fragen, die immer wieder in unterschiedlicher Form ausgeprägt unser Leben auch in unserem Leben auftauchen. Das ist die Reflexion unseres Lebens. Diese drei Fragen begleiten uns und sie werden uns immer wieder begegnen. Sie begegnen dir persönlich, sie begegnen auch einer Kirche. Und das, denke ich, müssen wir für uns auch immer wieder vor Augen haben, weil Kirche natürlich auch maßgeblich für die Prägung unseres eigenen Lebens verantwortlich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Veränderungen brauchen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Gott uns immer wieder in unserem Leben an Grenzen führt. Nicht um sie zu sichern, sondern sie auch zu überwinden. Das ist eine These, die ich aufstelle, auch zu Beginn dieser Predigt. Und man kann sich dieser These auch nicht anschließen. Man kann eine andere Einschätzung haben, auch eine andere Meinung dazu haben. Vielleicht auch mit guten Argumenten. Auf jeden Fall, natürlich, ist das möglich. Wir können uns aber auch wieder, das ist das Zweite, was ich hier anhand des Textes auch deutlich herausstellen möchte, wir können uns aber auch wieder neu Gott ausliefern, einen Schritt des Vertrauens gehen und dem Heiligen Geist damit auch eine Angriffsfläche für unser eigenes Leben bieten. So oder so sind diese drei Fragen da, sie stehen im Raum. Sie stehen im Raum, wenn ich diesen Text hier zugrunde nehme, wenn es nicht nur einfach ein Text ist, den ich ja einfach zur Erbauung aus der Kirchengeschichte mal heranziehen kann und dann wieder ins verstaubte Bücherregal lege, sondern wenn er wirklich mich heute Morgen auch treffen soll. Ich sage euch, was mich an Cornelius beeindruckt, das sind die ersten Verse, so bis zum siebten Vers im 10. Kapitel. Es ist seine Offenheit für Gott, die da ist. Es ist jemand, der aus einer ganz anderen Lebenswelt kommt, aber er hat eine Offenheit für Gott. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil er ein Mensch ist, der ja gerade aufgrund seiner beruflichen Stellung, seiner gesamten Prägung, die er hat, natürlich auch sehr streng in Regeln lebt als Hauptmann. Er hat eine Offenheit für Gott. Er tut gute Werke. Er tut gute Werke und diese Werke werden auch mit diesem Glauben an diesen Gott in Verbindung gebracht. Und er lebt diesen Glauben außerhalb des traditionellen Verständnisses des jüdischen Umfeldes. Er ist entschlossen, er hat eine Bereitschaft zum Gehorsam. Dieses Leben, was er lebt, also in diesen klaren Strukturen sich zu bewegen, Befehle zu empfangen, zu gehorchen, Befehle auch auszusprechen, dann zu erwarten, dass sie auch ausgefüllt werden. Das ist etwas, was er, wie ich finde, in einer genialen Übertragung auch fertigbringt, als er diese Stimme hört und sagt, Cornelius, da ist irgendetwas und geh hin, sende Männer zu Simon, dem Gerber. So ein ganz einfaches Denken, was er hat, aber dieses einfache Denken bringt er fertig, hier das zu übertragen. Und das imponiert mir. Bei Petrus fällt mir auf, er ist der treue Jude. Er ist der treue Jude, der zu seinem Glauben steht. Er ist eine Person, die wirklich verbindlich leben möchte. Er ist ja selber auch in einer Position, wo er eine Menge mitgemacht hat. Wo er hin und her gerissen war. Wo er hin und her gerissen war zwischen dem, was er erlebt hat, die große Enttäuschung, die er für sich selbst erfahren hat, auch als er seinen Herrn verraten hat, die Annahme, die er wieder gespürt hat, das Pfingstereignis, was er gespürt hat, wo er selber eine imponierende Predigt gehalten hatte. Er ist die echte Säule der nachösterlichen Gesellschaft. Was sollen wir tun? Das war das, was die Menschen gefragt haben, als er die Predigt gehalten hatte. Und diese Verbindlichkeit und das, was er in Treue leben möchte, das kommt ja darin zum Ausdruck, dass er eine dreimalige Aufforderung braucht, um zu akzeptieren, was Gott reingemacht hat. Also Petrus, zier dich nicht so, das nenne du nicht verboten. Das sind diese beiden Personen. Und hier prallen diese unterschiedlichen Charaktere aus ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen aufeinander. Und wir werden Zeuge, was ihnen widerfährt. Ich weiß nicht, wann ihr das zum letzten Mal gespürt habt oder selber auch mitbekommen habt, wo man mit ganz unterschiedlichen Lebenswelten plötzlich zu tun hat, wo Kulturen aufeinander prallen. Ich erlebe es jedes Mal, wenn ich einmal im Jahr zum Exekutivausschuss der Generalkonferenz fahre. Vielleicht heute Nachmittag mehr dazu. Was für ein bunter Mix an Glaubens- und Kulturverständnis. Herausfordernd in jeder Beziehung. Wir erleben das auch als Gesellschaft, gesamtpolitisch, können wir das hautnah miterleben. Was hat sich in dem letzten Jahr getan, wo gerade die Konfrontation mit knapp 1 Million Menschen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, uns herausfordert. Was in der politischen Diskussion abgeht, wie sich plötzlich auch Polarisierungen ergeben, wo auch die Gesellschaft, man hat den Eindruck, nur noch in der Lage ist, sich scharf abgrenzend auch zu bewegen. Und die beiden hier kommen jetzt zusammen. Und es ändert nicht nur ihr Leben, es ändert nicht nur ihren Glauben und es ändert sogar die Weltgeschichte. Wir werden Zeugen der Entstehung des Christentums als einer globalen Religion. Also das sind diese beiden Personen, die uns hier vorgestellt werden. Unterschiedliche Lebenswelten. Aber jede Person auch für sich innerlich so angelegt, dass sie verbindlich leben möchten und eine Offenheit für Gott spüren. Wie geschieht diese Veränderung? Wie werden wir hier Zeuge in dieser Geschichte? Was passiert denn da? Was verändert sich denn? Gott bricht in ihr Leben ein. Gott bricht in ihr Leben ein und er konfrontiert sie mit der Ultima Ratio. Höher geht es eigentlich gar nicht mehr, das, was Gott macht. Mit der Maximalforderung an ihre bisherige Lebensführung. Mit der radikalen Infragestellung ihrer Tradition. Es ist nicht so, dass Gott einfach hingeht und sagt, Chairman, ich habe einen Antrag zu stellen. Können wir irgendetwas verändern im jüdischen System? Genau das passiert hier nicht. Es ist die radikale Infragestellung des Glaubens. Mit absolut schockierenden Maßnahmen. Cornelius erschrak. Vers 4. Er erschrak. Petrus bekommt einen Ekel, als er, hungrig wie er war, die Aufforderung bekommt, das zu schlachten und zu essen. Und, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, Petrus ist in Ekstase. Ihr Lieben, Petrus ist in Ekstase. In Verzückung. Wortwörtlich ist dieser Begriff hier im Urtext Gebrauch. Er ist in Ekstase. Durch Vision und göttliche Stimmen, durch Ekstase, eben nicht durch Beratung und Diskussion, verändert sich hier etwas, wie hinterher wir dann auch beobachten können, zum Beispiel im Apostelkonzil, wo man sich austauscht. Hier an dieser Stelle sticht Gott wirklich frontal hinein und stellt die Maximalforderung auf. An Grenzen herangeführt zu werden und sie zu überschreiten. Geht das überhaupt im gemütlichen Modus vom Sofa und vom warmen Ofen weg, direkt in die neue Welt? Kann man das? Würde das heute funktionieren? Die hatten damals über 600 Vorschriften um das Gesetz. Das war so ein echter Castor-Behälter, das Gesetz zu schützen. Dass ja nichts verloren geht, alles geschützt wird. Wie kann das jüdische System, wie kann das Denken der damaligen Zeit aufgeknackt werden? Ich glaube, Gott hat sich was dabei gedacht, dass er mit dieser Maximalforderung an Petrus und auch an Cornelius herangeführt wird. Grenzen. Grenzen überwinden. Szenenwechsel. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass wir mit diesen drei Fragen unser eigenes Leben, du vielleicht dein persönliches Leben reflektierst. Ich mache das auch. Ich mache das aber auch, und da stehe ich ja nicht nur als Privatperson hier, sondern auch als Leiter einer Freikirche. Ich mache das natürlich auch für meine Kirche. Szenenwechsel. Gott braucht zwei Seiten in unserer Bibel, um sich als Schöpfer zu offenbaren. Wie ich finde, ein genialer Bericht, voller Wortgewalt, voller Poesie. Und jedes Mal, wenn ich ihn lese, packt er mich neu. Werde ich mit einem Gott konfrontiert, der mir nahe gekommen ist, natürlich, an den ich glauben kann, aber der so unendlich groß und weit ist. Und wir gehen hin und zählen neuerdings die Sekunden. Wie ärmlich, welche Gewalt am Text, wie bedrohlich sich hier Grenzen auftürmen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts taumelt unsere Kirche in der Frage der Frauenordination. Sie verhält sich indifferent, mutlos, zaghaft. Wie sähe eine Intervention Gottes an dieser Stelle aus? Was würde er machen? Das sind nicht einfach nur Gedankenspiele. Das sind Dinge, die uns als Kirche beschäftigen. und die die Kirche vor eine ganz große Zerreißprobe stellen. Aber wir sollten auch nicht von uns selbst ablenken. Grenzen in unseren Köpfen können härter als Stahl sein. Wir erleben es zurzeit in unserer Kirche in Deutschland. Es geht teilweise quer durch die Gemeinden. Und das hat nichts mit Geografie zu tun. Nord, Süd, Ost, West. Es geht quer durch unsere Gemeinden. Polarisierung zu ganz unterschiedlichen Themen. Als ich angefangen hatte, mich damit auseinanderzusetzen, Prediger zu werden, dann nach Darmstadt auf die Marienhöhe gegangen bin, mich hat einfach das Wort Gottes interessiert. Um ehrlich zu sein, ich war noch nicht mal so auf einem missionarischen Trip. Mich hat das einfach fasziniert. Und ich wollte mehr wissen, auch von Gott mehr erfahren. Und ich hätte mir im Traum nie denken können, mit was für Themen sich unsere Kirche heute auseinandersetzt. Was macht die Kirchenleitung hier? Wie denkt der Verbandsvorsteher da? Hat der Ausschuss schon eine Stellungnahme abgegeben zu jenem Thema? Welche Grenze hast du im Kopf und welche im Herz? Als ich die Geschichte von Petrus und Cornelius gelesen hatte, war ich innerlich so berührt wie selten. Es hat mich unverhofft getroffen. Ich hatte diesen Text gelesen, gar nicht im Zusammenhang mit einer Predigtvorbereitung. Ich saß einfach da auf dem Sofa, hatte Zeit. Die Sonne schien durchs Fenster, ich weiß noch ganz genau. Und dann lese ich diese beiden Kapitel. Es hat mir ein Schauer über den Rücken gejagt. Es war die Erkenntnis, wie kraftvoll, wie kreativ, schonungslos, offen und dabei jede Konvention sprengend der Heilige Geist einfach Leben entfacht. Dass sich die Souveränität Gottes hier noch einmal neu entfaltet und darstellt. Und vielleicht hat mich der Text auch deshalb so gepackt, weil ich die Sehnsucht gespürt habe, die zuweilen blutleere Tretmühle der Kirchenpolitik einfach zu ignorieren. Aber was wäre, wenn der Heilige Geist dich und mich wirklich packt? Blicken wir in den Text, was fällt uns auf? Wie schwierig und wie bedeutsam der Prozess der Grenzüberwindung ist, wird ja an mehreren Punkten sichtbar. Die Cornelius-Erzählung ist die längste Erzählung, die wir überhaupt in der Apostelgeschichte haben. Und sie ist die zentrale Schaltstelle im ganzen Buch. Auf diese Erzählung wird man auch hinterher im Apostelkonzil noch einmal Bezug nehmen, der ersten großen Kirchenversammlung. Und diese Erzählung, sie weist eine extreme Dichte göttlicher, verschiedener göttlicher Erscheinungen auf. Also der Engel, der bei Cornelius erscheint. Die Vision des Petrus mit den Tieren im Tuch. Die göttliche Stimme vom Himmel, die Petrus dreimal zum Essen auffordert. Der Heilige Geist, der Petrus zu den Gesandten des Cornelius schickt. Und alles, was wir also in der Bibel an göttlicher Autorität nur vorfinden können, wird hier in diese Geschichte hereingepackt. Also deshalb auch wahrscheinlich diese Maximalforderung Gottes. Der fährt alles auf hier. Alles wird hier ganz dicht zusammengebracht. Und dann lesen wir, Vers 17 und Vers 20, als aber Petrus noch ratlos sah, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, so steh auf, steig hinab, geh mit ihnen, zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Ich rede davon, oder wir sehen hier, dass Traditionen in Frage gestellt werden. Eine 1000 Jahre alte Tradition, eine Grenze, die seit Jahrhunderten, seit 1000 Jahren steht. Und Petrus hat keinen blassen Schimmer, was überhaupt passiert. Er folgt zunächst nur der göttlichen Stimme und einer ganz fragwürdigen Vision. Schlachte und iss. Keine Ahnung, wohin die Reise gehen soll. Keine Ahnung. Dennoch wage ich den Schritt und begehe den Tabubruch. Für Petrus war es der Tabubruch par excellence. Das Einzige, was er mitnehmen konnte, war, also wenn ich dir das jetzt dreimal sage, wir kennen das als Eltern, ja, jetzt mach und zieh los. Jeder Ausschuss würde mich heute sofort zurückpfeifen und zur Ordnung verpflichten. Zurück ins Glied. Und die Daumenschrauben werden härter angezogen. Heute Nachmittag mehr. So platziert man einen Werbeblock. Vers 23, da rief er sie hinein, beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Ist das eine Botschaft für uns, sich ins Abenteuerland begeben, sich nur auf Gott verlassen, einfach nur einer Offenbarung standhalten, einfach mal sagen, ja Gott, ich will es so wagen. Es ist das Unkontrollierbare, das das gesamte Geschehen hier charakterisiert in diesen beiden Kapiteln. Gott hält alles in seiner Hand und Petrus weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Er weiß noch nicht, dass er bald den Heiden das Evangelium predigen soll. Das ist für ihn vollkommen außerhalb seiner Lebenswelt. Vielleicht eine Feinheit hier des Textes, es kommen Zeugen mit. Es kommen Zeugen mit, was später noch wichtig sein wird. Mit anderen Worten, naja, Petrus sichert sich auch ab. Aber es ist auch okay. Ist okay. Ein Schritt in der Grenzüberwindung ist das Aufeinanderzugehen. Das wird hier in diesem Text so wunderbar deutlich. Ein Schritt in der Grenzüberwindung, zur Grenzüberwindung, ist das Aufeinanderzugehen. Petrus dämmert es langsam, weiß aber immer noch nicht, warum er eigentlich bei Cornelius ist. Die Verse 28 und 29 hier. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Wie bitte? Warum habt ihr mich holen lassen? Also Petrus sagt, los, jetzt raus mit der Sprache. Was passiert hier? Was folgt, ist dann eine Reflexion dessen, was sie beiden erlebt haben. Eine lernende, eine erfolgreiche Organisation, eine Gemeinde, selbst eine Familie, eine Partnerschaft, zeichnet sich aus, wenn sie das, was sie erlebt, was sie durchmacht, wenn sie das beschreiben kann, wenn sie sich darüber ins Bild setzt. Man nennt so etwas auch eine reflexive Kompetenz. Entscheidend ist eben nicht die Risikosituation, in der ich mich befinde, sondern in dem Fall wäre das der Tabubruch von Petrus. Oder wenn wir in unsere Kirchenpolitik hineinschauen, ins Gemeindegeschehen, Frauenordination einiger Unionen, viele andere Fragen, zu denen wir Stellung nehmen könnten und die auch diskutiert werden. Neue Form des Gottesdienstes, musikalische Themen und was weiß ich, Diskussionen um 28 Glaubenspunkte. Entscheidend ist also nicht die Risikosituation, sondern die Fähigkeit, gegenseitig im Gespräch zu bleiben und wachsam aufeinander zu achten. Also warum habt ihr mich rufen lassen, will Petrus wissen. Cornelius und Petrus, getrieben von dem Heiligen Geist, betreiben das hier wirklich par excellence. Die Verse 30 und 33, werf noch einmal einen Blick hinein. Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich, um die 9. Stunde und so weiter und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört, dein Almosen ist gedacht worden vor Gott und so weiter. So sende du nach Joppe, lass berufen, herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen und alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Also, Cornelius kann auch nur darauf antworten, sagen, ja Petrus, du sagst, warum bin ich hier? Ich habe auch nur eine Stimme von Gott gehört. Und so kommen sie aufeinander zu, beschreiben doch mal das, was ihnen erlebt ist. Der Text geht sogar so weit, dass dann der Heide Cornelius Petrus eine Steillage, Vorlage zur Evangelisation gibt. Vers 33. Da sandte ich sofort zu dir, ließ dich holen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Also er spielt den Ball zurück an Petrus. Petrus, du hast doch auch irgendetwas mitbekommen von Gott. Nun sag an, was ist los? Petrus bekommt nun die geniale Erkenntnis geschenkt, erfasst den vollen Sinn der Vision. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, der ihn fürchtet, wer ihn fürchtet, Recht tut, der ist ihm angenehm. Es ist wirklich eine Geschichtswende. Es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Jetzt beginnt sich langsam zu erfüllen, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Wir müssen an dieser Stelle nochmal eine Pause machen und uns vergewissern, was wir hier hören und auch für uns erkennen können. Der Jude sah in der damaligen Heidenwelt nur Gottlosigkeit und Finsternis. Ich betone noch einmal, das ist ihm eingeimpft worden über Jahrhunderte hinweg. Und die Abgrenzung zu anderen hätte nicht schroffer sein können. Menschen und Kirchen neigen dazu, außerhalb ihres nationalen, sozialen, weltanschaulichen, religiösen oder theologischen Kreises fast alles als minderwertig oder voller Defizite in der Erkenntnis anzusehen. Also das, dort wo nicht so geglaubt wird, wie meine Kirche oder wie ich, das ist fragwürdig. Und als fromme Menschen stehen wir in der Gefahr, diese Eigenschaft auch Gott zuzuschreiben oder sie gar von Gott abzuleiten, dass Gott eben genauso denkt. Und wir kennen das auch, als die Jünger zu Jesus kamen. Oh, wir haben welche gesehen, die haben gesund gemacht und böse Geister ausgetrieben, folgen dir nicht nach. Jesus sagt, so what? Lass sie doch. Gott ist anders. Und das bringt Petrus hier zum Ausdruck. Und ich glaube, da hat es so richtig Klick gemacht bei ihm. Da ist so ein Schalter umgelegt worden. Wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Wir verhalten uns in der strikten Abgrenzung zu anderen Konfessionen, zur Gesellschaft, wie das jüdische Denken. Auch das kennzeichnet uns auch als Gemeinde. Und Petrus eröffnet hier einen neuen Verstehenshorizont. Und das ist geistgeleitete Führung. Und zwar ohne Rücksicht auf drohende Szenarien oder Begegnungen, wie das ja dann in Kapitel 11 sofort auch kommt, er damit konfrontiert wird. Stattdessen werden in unserem Kirchenkreis unsere Formulierungen immer rigider und neigen immer stärker zur Polarisierung. Das sollte uns zu denken geben. Was folgt, ist wiederum eine Predigt, die einen Preis verdient hätte. Können wir nachlesen, haben wir gehört. Petrus verkneift sich jeden Schriftbeweis vor den Heiden. Wir kennen das von Paulus, von Petrus auch, wie er dann argumentiert aus dem Alten Testament heraus, finden wir hier nicht. Er philosophiert auch nicht, Petrus, gegenüber Cornelius. Er kommt nicht mit tiefen Gedanken, nein, er stellt ihn Christus allein vor Augen. Das ist das zentrale Geschehen, das er hier mitteilen möchte, wie er befreiend, Jesus befreiend, heilend auf den Menschen gewirkt hat. Und auffallend ist, Vers 41, die Mahlgemeinschaft wird wieder erwähnt. Essen und Trinken als zentrales Ereignis der Erinnerung, Bestätigung und Annahme. Auch eine Mahnung an die Aufgeschlossenheit in der Mahlgemeinschaft, miteinander zusammen zu sein. Ein aufgeschlossener Cornelius weiß auch damit umzugehen, wenn Jesus als Richter verkündet wird, Vers 42. Also es ist nicht nur so, dass Petrus hingeht, so einen lieben Heiland, einen lieben Jesus verkündet. Nein, hier kommt auch die ganze Facette des Gottesbildes zur Sprache. Und Cornelius ist das klar, als Hauptmann natürlich. Ist er mit dem Gedanken der Gerechtigkeit wohl vertraut. Und so finden wir eine umfassende Predigt von Petrus, wie er Gott dem Cornelius nahe bringt. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Was Petrus da sagt, also das einfache, auf den Punkt gebrachte Christusgeschehen, erfasst die Menschen so mächtig, dass sie danken und loben. Und das in einer Art, dass die gewöhnliche Sprache sprengt und der Geist sie in die Freiheit der Gotteserkenntnis führt. Sie reden in Zungen. Sie reden in Zungen. Nicht nur das, Heiden erhalten ohne Beschneidung und ohne offizielle Eingliederung in Israel den Heiligen Geist, noch vor der Taufe. Zum ersten Mal war eine Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden im Loben Gottes einmütig beieinander. Was hat ausgereicht? die Maximalforderung. Petrus und Cornelius gehen aufeinander zu. Sie reden miteinander. Sie beschreiben das, was passiert ist und geben sich damit gegenseitig auch immer wieder Anstoß, weiter zu erzählen, zu reden. Petrus hält die Predigt. Christus geschehen in den Mittelpunkt und der Heilige Geist fällt auf sie. Und loben und danken Gott. Faszinierend. Was für eine Grenzüberschreitung. Es ist eine Grenzüberschreitung, die aber auch, und es wäre unredlich, das nicht zu erwähnen im Kontext von Apostelgeschichte, es ist aber auch eine Grenzüberschreitung, die zu einem schwelenden, bis offenen Dauerkonflikt in der jungen Gemeinde führte. Auch das muss man hier an dieser Stelle sagen. Wie können Heiden ohne Beschneidung als gleichberechtigte Glieder in die Gemeinde Gottes aufgenommen werden? Noch einmal, nach der Grenzüberschreitung, nach dem mächtigen Wirken Gottes, ist eben nicht immer alles eitel Sonnenschein, ist eben nicht immer alles ein Herz und eine Seele, ist eben nicht immer alles seliges Liebhaben und sich in den Armen legen. Wir können uns selbst ein letztes Mal durch das Wort provozieren lassen und dabei unsere Gedanken bündeln, wenn wir in der Zusammenfassung auf Kapitel 11 noch einmal blicken. Die ersten drei Verse. Es kam aber den Aposteln und Brüdern Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und du hast mit ihnen gegessen. Wie beginnt hier dieser Konflikt? Es ist kennzeichnend, dass der Konflikt damit beginnt, dass hier nicht ein Vorwurf in den Raum gestellt wurde, wie konntest du zu den Heiden gehen und zu ihnen predigen? Kein Vorwurf, wie konntest du nur taufen? Es findet hier auch keine fundamental tiefe theologische Diskussion und Auseinandersetzung statt, sondern das Durchbrechen des Gewohnten, das unmittelbar Anstößige, damit wird Petrus konfrontiert. Wie kannst du mit denen essen? Wie lange, also das Unmittelbare, was vor Augen ist, womit wir immer wieder konfrontiert werden, das erregt hier Anstoß und daran knüpfen hier die Oberen der Juden an. Wie lange wollen wir uns in der heutigen Zeit, wie lange wollen wir heute noch zanken und streiten über Essen und Trinken und all diese Dinge? Macht uns das nicht mürbe? Richtet uns das nicht zugrunde? Dass Frauen und Männer einen hingebungsvollen Dienst tun und sich für Menschen in der Gemeinde und der Kirche einsetzen. Dass wir von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen sprechen. Dass wir von Priestertum der Gläubigen reden. Und dass wir uns auf Paulus berufen, ihr seid allesamt einer in Christus. All das predigen wir aus vollem Herzen. Wir bekennen uns theologisch dazu. Und dennoch haben wir als Kirche Schwierigkeiten, Frauen das zuzusprechen, was wir den Männern geben. Petrus und Cornelius lassen sich durch den Heiligen Geist treiben. Im wahrsten Sinne des Wortes, sich treiben lassen. Das enthält auch das Moment der Freiheit, des Unkontrollierbaren, des Schöpferischen. Wodurch wächst eine Kirche? Wie kommt es zur Veränderung? Zur Zukunftsfähigkeit. Die junge Gemeinde der Kirchen- und Adventgeschichte führt es uns vor Augen. Es ist die Schnittstelle von Tradition und Neu, eine krisenhafte Entwicklung, ein unüberwindbarer Konflikt, mutige Menschen, vielleicht ein Freund hier, eine Reformation da, ein Propheten, den wir brauchen. Das kann zutiefst anstrengend sein und sogar zerreißen. Und da mache ich auch hier einen Rückgriff auf die noch junge Gemeinde der damaligen Zeit. Es ist ja nicht so, dass Petrus hier so als der geniale Überflieger in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament gezeichnet wird. Wie derbe musste ihn Paulus zurechtweisen, als er anfing zu heucheln. Galater 2. Und dann wieder kuschte, als die Brüder aus Jerusalem kamen. Was macht Petrus jetzt hier in dieser Situation? Auch auf die Angriffe, Kapitel 11, wie reagiert er? Er kommt nicht mit Theologie, mit Ansichten oder Meinungen. Er will auch nicht Recht haben. Er erzählt einfach Er erzählt einfach, was Gott getan hat. Das sind die entscheidenden Momente. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, und an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Man musste an dieser Stelle nicht mehr Gott verteidigen. Er ist hier einen entscheidenden Schritt auch im Freiheitsverständnis weitergegangen. Als sie das hörten, schwiegen sie still, lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Das einfache Bekenntnis führt Cornelius zum Glauben. Es ist das einfache Bekenntnis, nicht die fundamentaltheologische Kontroversdiskussion, die die Menschen hier überzeugt und gemeinsam auch zum Lob Gottes bringt. Manchmal ist es unbequem zu vertrauen, es verunsichert, niemand sucht das. Wir alle haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und Frieden. Aber wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Und dann erzählen wir von Jesus. Dann erzählen auch wir von Jesus, wie er die größte Grenze im Universum überschritten hat. Die größte Grenze, die es überhaupt im ganzen Universum gibt. Nämlich die Grenze vom Gott zum Menschsein. Dass er die größte Grenze hier auf dieser Erde überschritten hat. Nämlich die Grenze vom Leben zum Tod überwunden hat. Dann erzählen wir, was er in unserem persönlichen Leben getan hat, dieser Jesus, und wie er wirkt. Wie er in seiner unnachahmlichen Souveränität kleine und große Grenzen überwindet mit Güte und Barmherzigkeit. Und dann dürfen wir wieder Gott loben für das Leben, was er schenkt. Für das Unerwartete und für das Nichtberechenbare, für das Schnelle und Unaufhaltsame, für das Kraftvolle und Dynamische, für das Freiheitliche und Unkonventionelle, für das Mutige und Kompromisslose, das Friedliche und für das Betende. Gott sei mit uns. Gott ist mit uns und mit unserer Kirche. Amen.
Wir beten.
Unser großer Gott und Vater in dem Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Es ist nicht immer einfach, mit dir Schritt zu halten. Wir stehen alle in unserem Leben vor dir, jeder für sich persönlich, aber auch als Gemeinschaft, als Gemeinde, als die, die du gerufen hast und als die, die wir uns zu dir bekennen, stehen wir vor dir. Wir stehen als gesamte Kirche vor dir. Und so kommen ganz drei unterschiedliche Erkenntnisse auch zusammen. Wir wollen das gerne alles vor dich bringen. Wir wollen dich bitten, dass du uns in unserem Leben führst, dass du uns packst, dass du uns erreichst mit deinem Wort, mit deinem Geist, dass wir aus der vollen Schöpferkraft leben können, dass es uns möglich wird, Grenzen zu überwinden, egal wie diese Grenzen aussehen mögen, dass wir den Mut haben, aufeinander zuzugehen, dass wir den Mut haben, uns gegenseitig auch zu beschreiben, dass wir den Mut finden, dich zu bekennen als den Herrn des Lebens, der auf diese Erde gekommen ist, der vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Was für eine Grenzüberschreitung, Gott. Sollte es uns nicht möglich sein, mit dem fertig zu werden, was sich hier auf dieser Erde uns auch an Herausforderungen stellt. Gott, ich danke dir, dass du mit deinem Wort uns zeigst, was wir tun können. Lass uns darauf vertrauen und Schritte des Vertrauens gehen in die Zukunft. Hab Dank dafür. Amen.